Die CO2-Bepreisung gilt als Herzstück der europäischen Klimapolitik, doch aus der Industrie kommt immer schärfere Kritik. Evonik-Chef Christian Kullmann nennt den Emissionshandel eine bürokratische Trickserei ohne Effekt und warnt, dass Deutschland sich mit seinen strengen Auflagen im internationalen Wettbewerb selbst schwäche. Auch andere Unternehmen sehen die steigenden CO2-Kosten als Standortnachteil, während der Nutzen fürs Klima fraglich bleibt. Wir sprechen heute darüber mit Diplom-Ingenieur Bernd Fleischmann, der die aktuelle Klimapolitik grundsätzlich in Frage stellt und die CO2-Abgabe als Wohlstandsvernichtungsprogramm bezeichnet. Guten Tag, Herr Fleischmann.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Fleischmann, wenn der europäische Emissionshandel eine bürokratische Trickserei ist, wie es eben aus der Industrie derzeit zum Teil heißt, erklären Sie uns mal, worin besteht denn genau der Trick?
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was Herr Kullmann mit der Trickserei meint, aber er hat natürlich mit seiner Kritik völlig recht. Denn falls es ein Klimaproblem mit Kohlendioxid gäbe, wäre das natürlich ein globales Problem. Und lokale Steuern und Gebühren, die verzerren den Wettbewerb und führen nur dazu, dass die Produktion abwandert. Vor allem natürlich in Länder mit geringeren Energiekosten und das sind dann meistens Länder mit höheren Emissionen, vor allem in Asien.
Die Kritik lautet also, die CO2-Abgabe benachteiligt deutsche Unternehmen massiv im globalen Wettbewerb. Mir leuchtet ein, die Energiepreise werden höher und das ist nicht gut. Gibt es weitere Nachteile, die sich ganz konkret im unternehmerischen Alltag auswirken?
Ich habe mal ein Beispiel gerechnet für das Emissions Trading System der Phase 2, wie das die Kosten erhöht. Das habe ich gemacht für eine Tonne Stahl, hergestellt im Hochofen-Converter-Verfahren. Es gibt noch ein anderes Verfahren, das ist etwas besser, aber jetzt habe ich mal das Verfahren genommen, weil das das Übliche ist. Und die CO2-Kosten je Tonne Stahl, die waren 2024 40 Euro. Die steigen nächstes Jahr auf ungefähr 64 Euro und in 2027 lauten die Prognosen 82 Euro. Und es geht dann weiter. Schätzungen sagen bis 250 Euro bis 2030 und bis 400 Euro in 2040. Und eine Tonne Rohstahl kostet im Einkauf halt nur etwas über 400 Euro. Das heißt, diese zusätzlichen Kosten, die deutsche und andere europäische Hersteller da zu tragen haben, das sind etwa 20% zu den Gestehungskosten und ab 2040 ist das eine Verdopplung der Preise. Wobei ab 2040 ist natürlich theoretisch, weil bis dahin produziert niemand mehr Stahl in der EU, das ist klar. Und mit anderen Produkten wird es genauso sein.
Vielleicht muss man zum besseren Verständnis auch mal noch einen Schritt zurückgehen und darüber sprechen, wie dieser Emissionshandel überhaupt funktioniert. Lässt sich das einfach erklären?
Das ist ganz ehrlich kompliziert. Es ist ein bürokratisches Monster auch. Meine Kritik, die ist eher grundsätzlicher Natur, denn es geht ja darum, die CO2-Emissionen zu reduzieren, aber das macht keinen Sinn. Der erste Punkt ist, CO2-Kohlendioxid ist das Molekül des Lebens. Es ist Voraussetzung für die Photosynthese. Das weiß ja jeder. Pflanzen und Phytoplankton stehen am Anfang der Nahrungskette auf dem Land und im Meer. Und Pflanzen wachsen besser mit mehr CO2 in der Luft. Das weiß eigentlich auch fast jeder. Und sie brauchen weniger Wasser. Das weiß jetzt nicht jeder. Sie brauchen weniger Wasser, weil sich die Spaltöffnungen auf der Blattoberfläche verkleinern. Das ist ein Hauptgrund für die Rekordernten, die jedes Jahr eingefahren werden. Das sieht man ja an den Statistiken. Der zweite Punkt ist, deshalb gibt es auch eine positive Klimaveränderung durch mehr Kohlendioxid. Die Welt wird grüner. Das zeigen Satellitenmessungen. Und vor allem haben halbtrockene Gebiete, die also vom Wachstum durch CO2 und vom weniger Wasserverbrauch durch mehr CO2 profitieren, gewonnen. Also halbtrockene Gebiete wie Indien, Australien, der Westen der USA und der Sahel. Und die Bevölkerungszahl des Sahel konnte sich in den letzten 40 Jahren deshalb verdreifachen bis vervierfachen, weil es grüner wurde. Das muss man immer wieder betonen. Die angebliche Ausbreitung der Wüsten ist eine Falschbehauptung. Und Messungen zeigen, dass die Temperaturerhöhung durch Kohlendioxid sehr gering ist, nämlich weniger als 0,2 Grad in den letzten 40 Jahren. Dass es wärmer geworden ist, das liegt in erster Linie am Rückgang der Bewölkung und das weiß auch der Weltklimarat IPCC. Der hat aber in seinem letzten Bericht von 2021 die Grafik, die das zeigt, spiegelbildlich dargestellt, um diese Tatsache zu verschleiern. Das ist ein Riesenskandal, der aber in den Medien nicht thematisiert wird. Das ist eine Grafik auf Seite 936 im Bericht der Working Group 1, die die reflektierte Sonnenstrahlung darstellt. Und das zeigen die Spiegel verkehrt. Das ist unglaublich.
Das heißt, Sie sagen, dieser versprochene positive Effekt aufs Klima, der tritt gar nicht ein. Dafür haben wir einen Wettbewerbsnachteil und eine weitere Kritik aus den Unternehmen, aus der Industrie lautet, durch diese Abgabe fehlt das Geld für Investitionen in Forschung und Entwicklung. Das heißt, die CO2-Bepreisung ist ein Bremser für technische Innovation. Würden Sie das bestätigen?
Das ist natürlich auch richtig. Ja, das Geld fehlt natürlich an anderer Stelle und es ist eigentlich zum Fenster rausgeworfen. Wenn Sie sich anschauen, was der Anteil Deutschlands ist an den globalen CO2-Emissionen, der ist weniger als 1,5%, ungefähr 600 Millionen Tonnen. Und das ist weniger als der Anstieg der Emissionen pro Jahr in China in den Jahren 2022 und 2023. Wenn wir also morgen sämtliche CO2-Emissionen einstellen, interessiert das Klima so viel, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Und einer der wichtigsten Punkte für mich, oder vielleicht sogar der wichtigste Punkt, wärmer ist besser. Es wird immer vor der Hitze gewarnt, aber Tatsache ist, da gibt's mehrere Veröffentlichungen im Lancet, das ist das renommierteste medizinwissenschaftliche Journal. Durch Kälte sterben 5 bis 10 Mal mehr Menschen als durch Hitze, auch in Südeuropa. In Singapur zum Beispiel ist die Durchschnittstemperatur 17 Grad höher als in Deutschland und die Menschen leben 5 Jahre länger. Also wir sind nicht Ende von irgendwas und diese Klimakatastrophe, die da an die Wand gemalt wird, das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Es geht, glaube ich, darum, die ganze Wirtschaft zu steuern. Es geht um planwirtschaftliche Maßnahmen. Das Ganze ist unwissenschaftlich. Es ist gut, dass der Kontrafunk das thematisiert, aber es müssten noch viel mehr das thematisieren.
Sie haben bereits die Verhältnismäßigkeit dieser Klimamaßnahme angesprochen. Deutschland zahlt etwa 20% aller CO2-Gebühren weltweit, verursacht aber nur 2% der Emissionen. Nun sagen die einen, na seht ihr, das ist reine Symbolpolitik. Die anderen sagen, na ja gut, irgendjemand muss ja anfangen und die anderen folgen dann schon nach. Was sagen Sie dazu?
Die werden nicht nachfolgen. Warum sollten sie? Diese Fakten, die ich dargestellt habe, die sind ja alle nachvollziehbar, nachprüfbar. Das wissen die Chinesen natürlich auch und die Inder. Und die Amerikaner wissen es auch. Donald Trump ist nicht aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen, weil es ihm ums Geld geht, sondern weil er Berater hat, die ihm sagen, CO2 ist nicht schlimm, Wärme ist besser, die Pflanzen wachsen besser und es macht überhaupt keinen Sinn und schon gar keinen Sinn macht's, wenn nicht alle mitziehen. Ja, vor allem China und Indien und Indonesien, diejenigen, die am meisten Zuwachs haben an CO2-Emissionen.
Bleiben wir gleich bei denen, die nicht mitziehen. Es gibt ja viele Länder, insbesondere in Asien und den USA, die eben keine vergleichbaren Abgaben haben. Was bedeutet das denn langfristig für den Industriestandort Deutschland? Wie sieht Ihre Prognose da aus?
Was ich eingangs gesagt habe beim Stahl, wenn die EU das durchzieht, dann wird das sämtliche produzierenden Firmen, die viel Energie verbrauchen, vertreiben aus der EU. Ja, die machen einfach zu, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das ist ganz klar. Vielleicht ist das ja auch das Ziel, weiß ich nicht, aber das ist jedenfalls Fakt.
Sie haben sich lang und intensiv mit dem Emissionshandel auseinandergesetzt. Ist aus Ihrer Sicht eine Reform möglich oder müsste man das System komplett beerdigen?
Ich plädiere dafür, das komplett zu beerdigen, denn es ist eh so kompliziert, dass eine Reform, die der Industrie hilft, mit Ausnahmen und so weiter, das Ganze noch komplizierter macht, dann noch mehr Bürokraten beschäftigt und das Ganze noch planwirtschaftlicher wird. Ja, ich bin für die soziale Marktwirtschaft und in der sozialen Marktwirtschaft, da sollte man vielleicht Emissionsgrenzen vorschreiben für wirkliche Schadstoffe, aber Kohlendioxid ist kein Schadstoff und deshalb macht das ganze System keinen Sinn. Und so wie die USA ausgestiegen sind, werden auch andere Länder aussteigen, wenn sich die Regierungen da ändern. Ja, zum Beispiel in England. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass UKIP das weitermachen wird oder in anderen Staaten auch. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann werden es immer weniger Staaten. Die Staaten, die sich zu Net Zero, also Netto Null Emissionen bis 2040 oder 2045 verpflichtet haben, die machen nur ungefähr 10% der globalen Emissionen aus. Ja, China sagt zwar, okay, wir wollen bis 2060 raus, aber wer glaubt denn das? Das machen die natürlich nicht.
Es ist ja vermutlich illusorisch, dass in Deutschland die aktuelle Politik nun einfach das Thema Klima ganz von der Agenda streicht. Gibt es dann ein sinnvolles Klimaschutzsystem, das Umwelt und Wirtschaft gleichermaßen schützt? Oder sagen Sie, nein, ganz aufhören damit, das überhaupt zu versuchen?
Also ich bin auf jeden Fall dafür, das komplett aufzuhören, weil man kann das Klima nicht schützen. Mehr Kohlendioxid wirkt sich positiv aus, nicht negativ. Warum sollte man da was machen? Wie gesagt, Umweltschutz ja. Und da hat man in Deutschland ja schon viel gemacht. mit der Luftreinhaltung von Kohlekraftwerken und allem anderen, was emittiert. Und diese Luftreinhaltung hat auch dazu beigetragen, dass es wärmer geworden ist, weil damit kühlende Emissionen reduziert wurden. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Uns ist es doch nicht zu warm hier. Und es ist auch woanders in der Welt nicht zu warm. Ja, ich habe es gesagt, im Sahel hat sich die Bevölkerungszahl verdreifacht und vervierfacht. Das ist durch den CO2-Anstieg möglich geworden. Und es ist nicht so, dass die ärmsten Länder am meisten leiden. Nein, überhaupt nicht. Es wird viel behauptet, ohne das fundiert begründen zu können. Die ganzen Anstrengungen, die wir unternehmen, um CO2 zu reduzieren, die sind letztlich kontraproduktiv. Wenn ich an die Windräder denke oder an die PV-Plantagen, die ja auch umweltschädlich sind, da werden Wälder abgeholzt für Windräder. Das macht alles keinen Sinn. Diese CO2-Thematik, das muss mal wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden, so wie das Trump macht.
Das wäre aber dann ein großer Wurf, auf die muss man in der Politik in aller Regel lange warten. Gibt es schnelle Maßnahmen, die Sie der Bundesregierung ans Herz legen würden, um den Industriestandort Deutschland nicht noch weiter zu belasten oder im Idealfall schnell zu entlasten?
Es gibt nur eine schnelle Möglichkeit und das ist der Ausstieg aus dem ETS-System, aus dem Zertifikatehandel. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, das innerhalb der EU zu machen, dass man da aussteigt. Aber das ist das einzig Sinnvolle. Wenn wir es nicht machen, wenn wir dieses System beibehalten, werden wir viele hunderttausend Arbeitsplätze verlieren. Und das zieht natürlich dann auch Kreise, denn es hängt an jedem Industriearbeitsplatz wahrscheinlich ein weiterer in der Verwaltung, in den Kommunen und so weiter. Also das wird dramatisch für Deutschland und für viele andere EU-Länder auch.
Wird Deutschland das allerletzte Land global sein, das von diesem Kurs abrückt?
Ja, solange diese Brandmauer bestehen bleibt, die die CDU zu einer linken Politik zwingt, wird sich in Deutschland nichts ändern.
Die CO2-Bepreisung in Deutschland. Zu Gast war der Diplom-Ingenieur Bernd Fleischmann. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Milius.